Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass viele wiedergeborene Christen bei ihrer Bekehrung eine brennende Liebe zu ihrem Heiland und Retter Jesus Christus hatten. Ihr Leben war ihrem Erlöser ganz geweiht. Doch allmählich wurde diese intensive Flamme immer kleiner, die Liebe immer schwächer, der Heilige Geist immer mehr in den Hintergrund gedrängt, durch mancherlei Sünde in seinem Wirken immer stärker gedämpft. Was ist jetzt zu tun? Hören Sie die Antwort aus diesem schon vergriffenen Buch von Wim Malgo mit dem Titel Gebet und Erweckung. Hören Sie heute den ersten Teil dieser 14-teiligen Lesung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Wozu sind wir berufen? Im Galaterbrief Kapitel 5, die Verse 13 bis 18 lesen wir: Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in dem liebe deine Nächsten wie dich selbst. So ihr euch aber untereinander beißet und fresset, so sehet zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, und den Geist wider das Fleisch. Dieselben sind wider einander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Gebet und Erweckung gehören untrennbar zusammen. Wo Erweckung ausbricht, da wurde gebetet. Und wo im Geist und in der Wahrheit gebetet wird, geschieht unweigerlich Erweckung. Ist das nicht der Fall, so ist nicht recht gebetet worden. Wenn eine Erweckung kommt, die nicht bleibende Frucht wirkt, dann ist es keine echte Erweckung. Wenn wir Galater 5, Vers 13 aufmerksam lesen, dann ist die Frage, wozu wir berufen sind, schon beantwortet. Wozu sind wir als Kinder Gottes also berufen? Zur Freiheit. Der Apostel Paulus sagt dies ebenfalls. So lesen wir in Römer 8, Vers 21: Denn auch die Kreatur wird frei werden von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ein Mensch, der von Neuem geboren wird, kommt von der Knechtschaft der Sünde und dem Joch des Gesetzes los und erlangt die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Diese sind frei vom Druck und Fluch des Gesetzes, frei von Schuld, freie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Paulus weist aber auch auf die Gefahr des Missbrauches dieser Freiheit hin, denn diese Freiheit in Christo Jesu kann tatsächlich arg missbraucht werden. In Galater 5, Vers 13 lesen wir: Allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet. Was sollen wir denn mit dieser wunderbaren Freiheit in dem Herrn Jesus Christus tun? Können wir einfach uns selbst leben? Nein. In diesem Abschnitt wird uns auf diese Frage eine klare Antwort gegeben. Die Freiheit, die wir durch den Herrn und in dem Herrn haben, soll dem Geiste Gottes untergeordnet sein. Galater 5, Vers 18 sagt: Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also verfügen nicht wir nach freiem Ermessen über unsere Freiheit, sondern der Geist Gottes. Das ist zwar sehr schnell gesagt, aber es ist uns auch klar, dass dies in die Praxis umgesetzt werden muss. Wir alle, ohne Ausnahme, sind in unserem Fleisch beharrliche Gegner der Machtübernahme des Heiligen Geistes in unserem Leben. Was wir haben, dieses leibliche Gehäuse, ist nur Sünde. Die Bibel bezeichnet es mit Fleisch. Galater 5, 17: Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, und den Geist wider das Fleisch. Dieselben sind wider einander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Entweder herrscht in unserem Leben der Geist oder das Fleisch. Weshalb dauert es bei vielen Kindern Gottes so lange, bis es zu einer klaren Machtübergabe des Heiligen Geistes kommt? In der Politik finden wir sehr anschauliches Material, um dies zu verstehen. Manches europäische Volk ist regierungsunfähig, weil es keine politische Partei gibt, welche die Mehrheit hat. Es kommt im Leben vieler Kinder Gottes niemals zu einer klaren Machtübernahme des Heiligen Geistes, weil im Herzen so vieler kein Mehrheitsbeschluss für den Geist Gottes vorhanden ist. Das ist dann auch die Ursache des ständigen Auf und Ab, der inneren Zerrissenheit. Gefühlsmäßig gibt es immer ein Auf und Nieder. Dessen vermögen wir uns nichts, denn wir sind verschiedenen Einflüssen unterworfen, wie zum Beispiel dem Wetter. Aber dass wir uns davon bestimmen lassen, kommt daher, dass uns nicht der Geist Gottes regiert. Deine innere Zerrissenheit entsteht, weil verschiedene Mächte, wie Stolz, Neid, Rechthaberei, Klatschsucht oder andere dunkle Leidenschaften, immer wieder versuchen, in deinem Leben die Herrschaft zu übernehmen. Der Heilige Geist ist kein Zwangsherr. Er will regieren, aber wenn wir zweifeln, zieht er sich zurück. Wenn der Heilige Geist im Herzen eines Kindes Gottes nicht herrschen kann, hat das nicht nur innere, sondern auch äußere Zerrissenheit zur Folge. Geistliche und fleischliche Kinder Gottes vertragen sich schlecht. Und eines Tages muss es zu einer Trennung zwischen ihnen kommen. Galater 5, Vers 15 sagt, »So ihr euch aber untereinander beißet und fresset, so sehet zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet.« Beißen und fressen kann man auch im Gedankenleben durch Groll, Kritik und Misstrauen. So aber ist das Leben im Glauben ein ständiger Krampf. Das sieht man bei vielen Kindern Gottes. Die Nachfolge Jesu wird ihnen zu einer großen Anstrengung, und das ist genau das Gegenteil von Galater 5, Vers 18. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn uns der Geist Gottes regieren kann, gibt es in der Nachfolge Jesu keinen Zwang und keinen Krampf, sondern herrliche Seligkeit. Wenn uns der Geist regiert, so regiert uns auch der Herr. So wie es in 2. Korinther 3, Vers 17 steht, denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ein Mensch, dessen Herz der Heilige Geist beherrscht, hat die wunderbare Freiheit, im Gebet bis vor den Thron Gottes vorzudringen. Da haben wir gerade einen Gradmesser, wie weit der Geist Gottes tatsächlich in uns herrscht. Viele beten fleischlich. Sie suchen nach schönen Worten und meinen, wenn sie lange beten, werde es noch schöner. Manche andere glauben, in besonders frommen Worten beten zu müssen. Wenn aber der Geist Gottes in unserem Leben herrscht, wird das wahr, was Römer 8, Vers 26 sagt. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Unser Gebetsleben vor dem Throne Gottes hat in dem Maße Durchschlagskraft und Vollmacht, wie der Geist Gottes uns beherrscht. So wie es einen Geist der Furcht gibt, der uns hinabzieht, gibt es einen Geist der Freiheit, der uns durch das Blut Jesu hinauf und hineinführt in die Gegenwart Gottes. Römer 8, Vers 2 sagt, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt zwei Gesetze, das Gesetz der Sünde und des Todes in meinen Gliedern, das böse Ich, das mich immer hinabzieht, und das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu. Welches Gesetz ist stärker? Ich wiederhole, das hängt davon ab, wem wir die Herrschaft übergeben, wem wir freiwillig die Regierung überlassen. Somit ist nicht unsere Kraftanstrengung ausschlaggebend, sondern wer uns regiert, wem wir die Macht in unserem Leben geben. Ein Leben ohne die Herrschaft des Heiligen Geistes bleibt immer lahm, kraftlos und egozentrisch. Solch ein Gebet kann nicht aus dem Ich herausbrechen, denn das Ich sitzt noch selbst auf dem Thron. Wenn aber der Geist Gottes herrscht, werden wir priesterliche Beter. Dann können wir dem Feind königlich entgegentreten und wir vergessen unser Ich und tun das, was Judas in seinem Brief sagt, beten im Heiligen Geist. Vielleicht bist du lahm geworden. Das ist ja des Teufels Ziel. Willst du die Macht des Gebetes nicht ganz neu erfahren? Wir wollen doch treu und beharrlich durchbeten. Wenn wir das tun, dann öffnet Gott den Himmel und zeigt uns Dinge, von denen wir noch gar nichts wussten. Jeremia 33, Vers 3 sagt, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Wenn wir im Heiligen Geist um etwas ganz Konkretes zu beten beginnen, dann zeigt der Herr die Erhörung in einem solch wunderbaren Ausmaß, von dem wir keine Ahnung hatten. Ich sage, was ich weiß und erfahre. Deshalb bin ich überzeugt, dass der Herr Segnungen bereithält, von denen wir nicht die geringste Vorstellung haben, denn Gott wiederholt sich nie. Aus diesem Grunde dürfen wir nie Erweckungsgeschichten miteinander vergleichen und sagen, die Erweckung dort war so und so, folglich muss es bei uns auch so sein. Gott tut nie zweimal das genau Gleiche, denn seine Güte ist jeden Morgen neu. Unsere einzige Sorge soll sein, dass wir im Heiligen Geist beten, dass der Heilige Geist die Herrschaft in unserem Leben hat. Wenn du das wirklich willst, dann vollziehe eine klare Machtübergabe. Nicht ich, sondern Jesus Christus. Nicht das Fleisch, sondern der Geist. Sage es nicht nur mit deinen Lippen, das ist leicht gemacht, aber interessiert den Herrn nicht, sondern mit der Tat im Alltag, deinen Angehörigen und Kollegen gegenüber. Sieben Aspekte des Gebetes. Psalm 4, die Verse 1 und 2 steht, ein Psalm Davids vorzusingen auf Saitenspiel. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. David bittet den Herrn, ihn in dem Augenblick zu erhören, wo er ruft. Er hatte wohl keine Ahnung, dass der Herr noch mehr tut, denn es steht geschrieben, ehe sie rufen, werde ich antworten. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Herr die Erhörung unserer Anliegen schon bereithält, bevor sie überhaupt in unseren Herzen sind. Wenn es wirklich so ist, dass der Heilige Geist durch uns betet, so wie Römer 8, Vers 26 sagt, dann sind es nicht unsere Anliegen, sondern die Anliegen Gottes, die er gerne verwirklichen möchte. Wenn also der Heilige Geist durch uns beten kann, dann ist die Erhörung garantiert. Aus diesem Grunde kann man nie genug darüber sprechen, was Gebet eigentlich ist. Lasst uns 7 Aspekte des Gebetes beachten. Erstens, die Bereitschaft zu empfangen. Römer 8, Vers 26 sagt, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Der Heilige Geist vermittelt uns also dasjenige, was Gott uns geben will. Folglich müssen wir bereit sein, den Heiligen Geist zu empfangen. Viele werden einwenden, dass wir doch den Heiligen Geist haben. Das trifft zu, sofern wir wiedergeboren sind. Denn niemand kann Jesus seinen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wir sind aber nicht voll Heiligen Geistes. Deshalb braucht es immer wieder die Bereitschaft, eine neue Fülle Heiligen Geistes anzunehmen, die Gott uns bereitet hat. Wie äußert sich diese Bereitschaft? Diese alle waren stets beieinander einmütig mit Beten und Flehen samt den Weibern und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Apostelgeschichte 1, 14. Das ist die Grundlage, die Bereitschaft, damit wir Heiligen Geist empfangen können. Innerlich empfangsbereit sein, das ist das Erste. Zweitens, die Bereitschaft zur völligen Wahrheit. Es ist zwecklos, Gebetsstunden durchzuführen, wenn nicht alle zur völligen Wahrheit bereit sind. So lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen. Römer 10, Vers 22. Der Apostel Johannes erwähnt das ebenfalls im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 18 und 19. Meine Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz im Gebet vor ihm damit stillen. Der Apostel will damit Folgendes sagen. Wenn wir ganz in der Wahrheit sind und das ausleben und tun, was wir sagen, zu glauben, dann können wir unser Herz im Gebet vor ihm stillen. Wir werden dann in ihm, der die Wahrheit ist, zur Ruhe kommen und vermögen durchzubeten und durchzudringen. Viele Kinder Gottes dringen nicht bis ins innerste Heiligtum durch, weil die Tür für sie geschlossen ist. Wohl vermögen sie ihr Gebet auszusprechen, aber sie sind nicht erleichtert, wenn sie Amen sagen können. Ist irgendetwas in dir blockiert, weil du nicht zur völligen Wahrheit bereit bist? Drittens, die Bereitschaft zu glauben. Glaube ist heute ein Begriff, der sehr abgedroschen klingt, zumal man bei so wenigen Gläubigen Glaube sieht. Und doch ist er etwas Lebendiges, denn durch den Glauben kann man alles erlangen. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Hebräer 11, Vers 6. Das hängt eng mit der Bereitschaft zur Wahrheit zusammen. Wenn die Bereitschaft zur Wahrheit in meinem Herzen nicht vorhanden ist, habe ich entsprechend wenig Glauben. Denn der Glaube in meinem Herzen ist genauso stark wie die Wahrheit in mir. Diese Zusammenhänge sieht man auch in Hebräer 10, Vers 22. Dort lesen wir, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen in völligem Glauben. Mit anderen Worten, wir sind unfähig zu glauben, wenn wir nicht wahr sind. Wenn ich den Herrn suche und ihn auch wirklich von ganzem Herzen finden will, mein Herz aber noch an anderen Dingen hängt, weil das, was ich in meinem Gebet ausspreche, nicht wahr ist, dann hat dieses Gebet keine Durchschlagskraft. Denn wenn ich ein Lügner bin, kann ich ja nicht glauben. Es liegen noch große Gebiete vor uns, die wir einnehmen können, denn alles ist möglich dem, der da glaubt. Wie können wir sie uns aneignen? Im Gebet. Ist es nicht oft merkwürdig, wir beten um Erweckung und sonst alles Mögliche und wenn dann die Erhörung eintrifft, sind wir immer noch ungläubig. Ganz eindrücklich sehen wir das auch bei der ersten Gemeinde. Petrus war zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Ihr Flehen für Petrus wurde erhört. Wie reagierten die Beter darauf? In Apostelgeschichte 12, die Verse 13 bis 15 lesen wir: Als aber Petrus an die Tür des Tores klopfte, trat hervor eine Magd zu horchen, mit Namen Rode. Und als sie des Petrus Stimme erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freuden, lief aber hinein und verkündigte es ihnen, der Betergemeinde, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist unsinnig. Da sieht man das Maß des Glaubens. Sie konnten es einfach nicht fassen. Sie sprachen: Es ist sein Engel. Apostelgeschichte 12, Vers 15. Da liegt der Haken, warum wir nicht durchdringen. Es gibt überall im Lande Gebetsstunden und doch keine Erweckung, kein Durchbruch, weil die Bereitschaft zu empfangen, die Bereitschaft zur völligen Wahrheit und die Bereitschaft zu glauben nicht vorhanden ist. Diese drei Tatsachen hängen wie eine Kette zusammen und eine vierte kommt noch hinzu. Viertens, die Bereitschaft, durchgerichtet zu werden. Das ist ein etwas heikler Punkt. Es gibt nichts, was das Herz mehr durchforscht als das Gebet. Das kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Wenn wir beten, treten wir in die heilige Gegenwart Gottes und werden bis ins Innerste durchleuchtet. Alles wird offenbar und wenn ein Hindernis da ist, akzeptiert Gott es nicht, wenn wir bloß sagen: Herr, wenn da etwas sein sollte. Das ist eine billige Ausrede. Wenn etwas da ist, legt der Herr seinen Finger darauf und zeigt uns, woran es liegt, dass wir nicht durchdringen können. Dies ersehen wir aus Josua 7. Dort heißt es in Vers 6: Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis auf den Abend samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Wir müssen bereit sein, uns durchrichten zu lassen. Dann heißt es weiter in Vers 10: Da sprach der Herr zu Josua: Stehe auf, warum liegst du also auf deinem Angesicht? Wenn wir einmal aus der frommen Faselei, aus dem frommen Plaudern herauskommen und durchdringen, dann wird auch die Bereitschaft da sein, uns durchrichten zu lassen. Muss in deinem Leben Stolz, Neid, Eifersucht, Hass oder Unversöhnlichkeit durchgerichtet werden? Es hat keinen Sinn, in eine Gebetsstunde zu gehen, wenn diese Bereitschaft nicht vorhanden ist. Wahres Gebet ist Bereitschaft, durchgerichtet zu werden. Fünftens, die Bereitschaft zur Versöhnung. Ein Merkmal des Endzeitchristen ist seine Unversöhnlichkeit. So steht es in 2. Timotheus 3, Vers 3. Wenn wir den Leuten, die etwas gegen uns haben, nicht von ganzem Herzen vergeben, dann wird der Herr den Himmel über uns zuschließen. Er hat diesbezüglich unmissverständlich zu uns gesprochen. Wenn wir nicht bereit sind, anderen Menschen zu vergeben, sollten wir aufhören zu beten. Hast du zu Unrecht irgendetwas gegen jemanden? Man kann etwas gegen eine andere Person haben und selber daran schuld sein. Man kann auch aus Abneigung etwas gegen jemanden haben, dann ist man schuldig. So du aber wirklich etwas gegen jemanden hast, der dir Unrecht zugefügt hat, und du betest, dann vergib ihm. So heißt es in Markus 11, Vers 25: Und wenn ihr stehet und betet, so vergebet, wo ihr etwas wider jemand habt, auf dass auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Fehler. Wir müssen uns bewusst werden, dass der Maßstab, mit dem wir die Leute messen, auch auf uns angewendet wird. Matthäus 6, Vers 12 sagt: Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Es hat keinen Sinn, um Erweckung zu beten, wenn wir nicht bereit sind, bis auf den Kern durchzudringen, so dass der lebendige Herr sich offenbaren, seinen Geist ausgießen und die Erweckung schenken kann. Wir müssen aufs Ganze gehen, sonst werden wir lau und unsere Gebetsstunden werden zu einem frommen Gebetsverein. Die Welt hält Ausschau nach Menschen, wie die Jünger waren, nach Menschen voll Heiligen Geistes, die klar und wahr, festglaubend und versöhnt sind. Dann können wir beten und der Herr wird mit den Worten aus Jesaja 58, die Verse 6 bis 9 antworten: Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Brich dem Hungrigen dein Brot und die, so im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Besserung wird schnell wachsen, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Dann wirst du rufen, so wird dir der Herr antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich. So du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit Fingern zeigen, noch übel reden. Hier wird uns der Weg zur Erweckung gezeigt. Sind wir willig, ihn zu gehen? Sechstens, die Bereitschaft zu nehmen. Man kann aber nicht einfach nur nehmen. Johannes sagt noch etwas dazu im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 22. Und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist. Damit sagt er nichts anderes als, es geht um den Gehorsam. Diese verschiedenen Aspekte hängen eng zusammen. Sie sind eigentlich ein Ganzes. Bereitschaft zu empfangen, zur Wahrheit zu glauben, Bereitschaft durchgerichtet zu werden, Bereitschaft zur Versöhnung. Dann ist auch die Bereitschaft vorhanden, das zu nehmen, worum du bittest, zumal du tust, was er dich bittet. Das Leben eines Menschen, der gehorsam ist und so betet, wird unsagbar reich. Und er wird mit David sprechen, mein Kelch fließt über. Und kann mit den Worten aus Epheser 1, Vers 3 mit Paulus jubeln, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Wir bitten viel, aber wir nehmen nicht. Warum haben wir keine Macht zu nehmen? Ist denn Gott so hart geworden? Ist sein Arm zu kurz, dass er nicht helfen könnte? Nein, nein, aber du tust nicht, was er sagt. Du willst nicht gehorchen, du willst nicht in die völlige Wahrheit kommen, du willst nicht vergeben und kannst deshalb nicht fest im Glauben stehen. Siebtens, die Bereitschaft zu einem ganz neuen, weltweiten, herrlichen Auftrag. Ich erinnere an das, was der Herr zu seinem Knecht Ananias sagte, als er ihn zu Saul von Tarsus sandte. Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heißt, die Gerade. Und frage in dem Haus des Judas nach einem namens Saul von Tarsus, denn siehe, er betet. Apostelgeschichte 9, Vers 11. Als dieser Mann betete, da war Gott imstande, ihm den Auftrag zu geben, der seine weltweiten Auswirkungen bis auf den heutigen Tag hat. Saulus von Tarsus muss nach seiner Bekehrung von ganzem Herzen gebetet haben, denn er sagte, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und lieferte seinen Willen dem Herrn aus. Der Herr hat auch für uns einen neuen Auftrag, wenn wir so beten und unserer Bereitschaft Ausdruck geben.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den ersten Teil aus dem Buch von Wim Malgo, Gebet und Erweckung. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.